Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Wochenrückblickshow. Heute haben wir den 3. März 2018 und wir mussten zuerst ein wenig mit ein paar technischen Problemen noch kämpfen. Wir kämpfen immer noch ein wenig, hoffen aber, dass wir jetzt die Show ganz gut über die Runde kriegen. Nur kurz zur Info. Genau, heute mit dabei sind der Phil.
Hallo.
Und der Flo.
Hallo.
Ich bin Jörg, hallo, und vielleicht kommt dann später noch die Maria mit dazu. Okay, ja, wie immer seid ihr Zuhörer ganz herzlich eingeladen, uns auch anzurufen und natürlich mitzuchatten. Und der Hörer ist jetzt sofort aktiv. Genau, der rot blinkende Hörer. Und wer anrufen will, braucht natürlich auch ein Mikrofon, ansonsten hört man euch schlecht ohne Mikro. Genau, ja, was haben wir heute vor zu diskutieren? Wir wollen einen Rückblick machen von den letzten Wochen. Und haben halt so ein paar Themen rausgepickt, zum Beispiel halt ja Putins neue Superwaffen, oder von Russland besser gesagt natürlich. Dann halt die Angriffe auf Ost-Ghuta in Syrien, wollen wir kurz beleuchten. Dann ein wenig die Olympischen Spiele, die sind natürlich jetzt schon vorbei seit über einer Woche, aber wir wollen trotzdem mal kurz drauf eingehen. Dann wollen wir mal gucken, was ist denn so in der Gesellschaft passiert in den letzten Wochen, was gab es so für Erdveränderungen, und vielleicht fallen uns sogar noch ganz paar andere Themen ein, die wir heute noch näher beleuchten können. Genau, ja, das wichtigste Thema ist natürlich, ja, würde ich schon fast sagen, Putins Superwaffen. Und ja, wenn man unsere Medien wieder angeschaut hat, also die ersten Bilder, die ich gesehen habe, zum Beispiel Spiegel oder Stern, wie Putin abgebildet wurde, das sah so aus wie aus George Orwells 1984, und dass Putin dort als der große Bruder dargestellt wurde, zumindest so von der Fotografie, wie es dargestellt wurde. Und ja, zeigt halt eindeutig wieder, ja, Putin ist der böse Mann, er spielt hier mit Atomwaffen rum, aber wie immer, wenn man sich genau mit diesen Themen befasst, ja, was macht Putin denn eigentlich? Er reagiert auf die Aggression des Westens und stellt einfach ein Gegenmittel dar, und heutzutage, wenn man halt auch gegen Psychopathen gegenübersteht, muss man sich halt auch verteidigen, und da ist es halt auch sinnvoll, halt Waffen zu haben. Und das heißt natürlich nicht, und das hat auch Putin gesagt, dass er jetzt hier irgendwelche Länder bebomben will, auf gar keinen Fall, sondern einfach, er möchte auch einen Schutzschirm aufbauen, sage ich mal, falls Russland angegriffen wird, dass sie sich auch verteidigen können und dass diese Angriffe auch Konsequenzen haben werden. Und dass einfach letzten Endes die westlichen Staaten sich ganz genau überlegen, was sie machen. Man hofft natürlich, dass sie nichts machen, die westlichen Staaten, aber bei vielen Psychopathen kann man sich da nie so sicher sein. Das erstmal vielleicht kurz dazu. Hat jemand selber noch was ich gerade vergessen habe?
Also die Rede von Putin hat am 1. März stattgefunden, also vor ein paar Tagen. Und wie gesagt, kurz danach sind in unseren Medien halt wieder die üblichen Verzerrungen aufgetreten. Du hast, glaube ich, ein Spiel genannt. Genau.
Zum Beispiel, also ich glaube, da zieht jede Zeitung mit einer
großen Unterschiede. Ja, da muss man fast gar nicht mehr reingucken.
Aber vielleicht noch mal ganz kurz, sich uns zu unterbrechen. Phil, ich probiere mal Maria reinzunehmen, ob es jetzt funktioniert. So, hallo Maria, hörst du uns? Oh. Nein, es funktioniert auch nicht.
Ah, schade.
Okay. Okay.
Naja, was man vielleicht noch sagen kann, dass halt immer noch, sage ich mal, diese Politik des Kalten Krieges, diese Politik der Abschreckung, der gegenseitigen Abschreckung, das ist ja immer noch aktuell sozusagen. Man hat diese Waffen, die Länder haben die alle, ja, und versuchen sich gegenseitig Angst zu machen, unabhängig davon, ob tatsächlich jetzt Eroberungsideen eine Rolle spielen oder nicht, aber es ist wie so ein notwendiges Übel, aus dem kaum einer rauskommt.
Ja. Und ich denke mal, ich habe auch ein kleines Zitat von Putin dabei, was ich auch kurz vorlesen kann. Ich schreibe nur noch kurz was. Und zwar hat er halt natürlich eine lange Rede gehalten. Ich glaube, fast 2 Stunden waren es, Phil, oder?
2 Stunden,
ja. Ich habe nicht alles angehört von ihm. Aber einen wichtigen Punkt, den wir zumindest auch in unseren Sortartikeln mit gepostet haben, oder war folgender. Ich muss ihn kurz aussuchen. Okay, ich lese kurz vor. An diejenigen, die in den letzten 15 Jahren versuchten, einen Rüstungswettlauf anzuzetteln, einen einseitigen Vorteil gegenüber Russland zu gewinnen, Sanktionen auferlegten, die vom Standpunkt internationalen Rechts aus illegal sind und darauf abzielen, die Entwicklung unseres Landes einschließlich des Militärs zu unterdrücken, muss ich Folgendes sagen. All die Dinge, die sie durch ihre Politik zu verhindern versuchten, sind bereits geschehen. Sie sind daran gescheitert, Russland zu unterdrücken. Sie müssen nun diese Realität anerkennen und es bestätigt, dass alles, was ich sagte, kein Bluff ist. Er ist es nicht. Denken Sie für eine Weile darüber nach. Schicken Sie die Leute in Rente, die in der Vergangenheit feststecken und unfähig sind, in die Zukunft zu schauen. Und hören Sie auf, das Boot zu schaukeln, in dem wir alle sitzen, denn es ist unsere Erde. Russland ist gegenüber Verhandlungen aufgeschlossen, wenn es als ebenbürtiger Partner angesprochen wird. Und ja, meiner Meinung nach zeigt es halt einfach auch nochmal die Größe von Putin, dass er immer zu Behandlung bereit ist und auch immer zu Behandlung bereit war. Und ja, man muss einfach nur seine Hand nehmen und halt mehr oder weniger symbolisch zuschlagen und sich mit ihm unterhalten. Bloß, wenn wir jetzt unsere Westmächte anschauen, kann man da halt immer gut daran zweifeln, dass sie es dann wirklich machen.
Ja, gleichzeitig muss er auch zeigen, dass das Land halt wehrhaft ist, so. Weil das ja auch so dieses Prinzip der Abschreckung ist. Ich meine, ein Land, was eine Atommacht darstellt, das kann halt nicht so offensichtlich angegriffen werden. Mhm. Also das ist tatsächlich, also perfide das ist, letztendlich dann auch verhindert es sozusagen dann einen offenen Krieg in den meisten Fällen. Mhm. Und das zu signalisieren, so von wegen, passt auf, was ihr macht, ja, also wollt ihr euch wirklich mit einer Atommacht anlegen, das ist ja auch das, was viele Friedensaktivisten darauf hinweisen sozusagen, dass das keine gute Idee ist.
Mhm. Ja, definitiv. Und das Interessante ist halt auch, oder überhaupt mal ganz kurz auf diesen technischen Aspekt sprechen zu kommen, also es sind mehrere Raketenmodelle, die halt vorgestellt wurden. Zum einen halt ein Raketenmodell, was einen atomaren Antrieb hat, das heißt, es kann eigentlich unendlich lang fliegen. Das heißt, es hat keine...
Es kann für immer in der Luft bleiben.
Dann für immer in der Luft bleiben. Dann sind die Satelliten gesteuert, das heißt, wenn ein Hindernis kommt, können die Raketen halt schleifen fliegen, ohne dass sie halt getroffen werden. Und halt natürlich auch, das Witzigste ist, das blöde Raketenabwehrsystem der USA, was seit Jahren versuchen zu entwickeln, ist jetzt vollkommen nutzlos. Also es bringt denen überhaupt nichts mehr, was sie halt jetzt in den letzten Jahren in Polen stationiert haben. Ich glaube, dieses ABM-System, wie das heißt, und es bringt denen jetzt überhaupt nichts mehr. Also ja. Letztendlich hat die USA nichts mehr entgegenzusetzen. Und man muss auch dazu sagen, einfach auch mal von den Zahlen betrachtet, der Rüstungsbudgets, USA ist da der Rekordführer, was das angeht, nicht nur in Rüstungsausgaben, sondern auch im Export von Waffen. Und Russland hat wirklich, ich sage jetzt mal ein Drittel oder viel weniger Ausgaben und kriegt es hin, Top-Waffen zu entwickeln, die auch funktionieren. Und die Raketen sind jetzt einfach nur das Neueste. Und es gab halt auch über die letzten Jahre halt auch neue Panzer, Flugzeuge, Flugabwehrraketen und auch einige elektronische Spielereien, womit Russland immer wieder überzeugt hat. Und die USA hängt meilenweit hinterher, selbst mit ihren neuen Kampffliegern, die immer noch nicht fliegen können, an denen sie halt auch schon seit mehreren Jahren bauen, letzten Endes, ja. Also, die USA gibt sehr viel Geld aus, die Frage ist nur für was. Und Russland nutzt das Geld wirklich intensiv. Ja,
jedenfalls nicht für die eigene Infrastruktur.
Nee, nicht für die eigene Infrastruktur. Genau.
Oder Bildungssystem oder soziale Versorgung.
Ja. Ja, man könnte das Geld durchaus viel sinnvoller investieren, auf jeden Fall, was auch Russland macht.
Dieser Bereich wurde ja auch in seiner Rede am Anfang erwähnt. Ich glaube, 1,5 Stunden lang hat er über die Erfolge im Land berichtet. Besonders nach den 1990er Jahren, nach dem Zerfall der Sowjetunion und nachdem er dann an die Macht gekommen ist und hat eben gezeigt, wie sich die Gesellschaft verbessert hat, wie sich die Strukturen in der Gesellschaft verbessert haben, die Institutionen und die Verträge und ja, das hat er für 1,5 Stunden eigentlich präsentiert und dann am Schluss hat er halt diese neuen Waffen präsentiert. Das heißt, der ersten Teil, der wurde eigentlich erfolgreich ignoriert von den meisten Medien und er hat eben auch seine Pläne vorgestellt, wie er in den wenn er denn gewählt werden sollte, ich glaube, dieses Jahr irgendwann, wie er sich das halt vorstellt in den nächsten 6 Jahren, wie sich das noch weiter für die russische Bevölkerung verbessern soll.
Und er hat ja auch gesagt, ich glaube, du hast dazu einen Artikel geschrieben, Phil, dass auch diese Waffen, natürlich jetzt nicht die Waffen direkt, halt auch irgendwann für die zivile Bevölkerung genutzt werden sollen, zumindest die Technik, die dahinter steht, richtig?
Genau, das ist ja eigentlich das übliche Verfahren, dass die Hochtechnologie beginnt ja meistens im Militärbereich für die Sicherheit und für die ganzen Militärgeräte und dann später soll eben diese Technik auch in den zivilen Bereich übergehen und eben den Leuten zugutekommen.
Was ich auch interessant fand, gerade eben mit der Rede, die Putin gehalten hat, ich glaube am selben Tag oder einen Tag danach hat er die USA auch bekannt gegeben, ja, wir werden jetzt weiter Waffen an die Ukraine verkaufen. Also sozusagen wieder mit einem Dolch in den Rücken reinzustechen, genau das Nachbarland von Russland und Russland weiter zu provozieren. Ich glaube da zumindest nicht an Zufall, sondern das hat auch eine ganz bewusste Reaktion war.
Ja, und am gleichen Tag, ich glaube sogar kurz nachdem diese Rede stattgefunden hat, hat sich auch die Hillary Clinton wieder zu Wort gemeldet, die Verliererin der letzten Präsidentschaftswahlen und hat eben über Twitter gesagt, dass die Russen immer noch da sind und aggressiv handeln gegen Amerika und dass Trump sozusagen immer noch nichts auf die Reihe kriegt dagegen, obwohl das ja von A bis Z eine Lüge ist.
Ja, ich glaube, es hat mir ja schon mal angesprochen, dass es zum einen halt einen Deep State gibt, der halt auch hinter Trump steht oder die Fäden da in der Hand hält. Und dann natürlich auch die Aussage, oder dieses Russia-Gate basiert ja hauptsächlich mit auf dieser Aussage, dass Russland die Wahlen gehackt hat 2016, damit Trump an die Macht kam. Und wenn man sich da mal mit der Vergangenheit befasst, Sot hat da auch vor ein paar Tagen, oder wir haben da vor ein paar Tagen nochmal eine Grafik veröffentlicht, dass sich die USA in den letzten Jahrzehnten seit den 40er Jahren in, glaube ich, wie viel waren es?
83, glaube ich.
Über 80 Länder in die Wahlen eingemischt hat. Natürlich hat das auch die Sowjetunion früher gemacht, das ist ohne Zweifel, aber man muss bedenken, die Sowjetunion ist nicht mehr das heutige Russland. Das ist ein ganz anderes
Selbst die Sowjetunion hat niemals in diesem Ausmaß andere Länder beeinflusst und versucht, Regierungen zu stürzen und andere Regierungen an die Macht zu bekommen, die eben dem Imperium, dem US-Imperium gut gesinnt sind.
Ja. Okay, wir haben einen Anrufer. Ich nehme diesmal an und mal gucken, was er zu sagen hat. Hallo? Hallo, hörst du uns? Er kommt auch nicht durch. Mein Gott. Okay, leider kommst du auch nicht durch. Wir wissen leider
vielleicht nicht. Vielleicht nochmal das Mikrofon checken und nochmal probieren.
Mikrofon checken oder zur Not einen anderen Browser nehmen. Entweder macht Firefox Probleme, zumindest hat er vor uns bei uns Probleme gemacht. Zur Not mal Google Chrome probieren.
Also Chrome sollte funktionieren, bei mir funktioniert das.
Zumindest war das eine Alternative, zumindest beim Flo. Okay, deswegen lege ich mal auf. Okay. Genau, jetzt bin ich aber, wo waren wir stehen geblieben, bei den Einmischungen in die Wahlen. Genau, also das hat die Sowjetunion bei weitem nicht in sich in so viele Länder eingemischt hat.
Und die Sowjetunion ist Vergangenheit und seit 1990 existiert sie nicht mehr. Und darauf bezieht sich, glaube ich, auch Putin auch teilweise in seiner Rede, dass eben bestimmte Leute in hohen Machtpositionen, vor allem im Westen und auch in den USA, immer noch in der Vergangenheit leben und anscheinend zu glauben scheinen, dass da drüben immer noch die UdSSR herrscht, obwohl es überhaupt nicht mehr den Tatsachen entspricht.
Ja, und daran hängen die sich halt fest, dass es immer noch der böse Russe und der böse Stalin und ja, sozusagen ihr blinder Aufhänger. Genau, also ja, Da hat Russland hat mit dieser oder mit dieser Präsentation der neuen Waffen einfach nochmal ganz neue Linien gesetzt, die auch vollkommen überraschend kam. Also okay, manche haben bestimmt damit gerechnet, dass Russland irgendwas reagiert, mit der niemand rechnet, aber
eigentlich war es ja total vorherzusehen. Also seit mindestens 10 Jahren sucht ja Amerika vor allem Russland als Bösewicht darzustellen und vor allem Putin in dieser Hinsicht und hat eben viele Verträge, die eigentlich eingegangen worden sind zwischen den beiden Ländern, einseitig einfach gekündigt, auch in Bezug auf Atomwaffen. Und daher war das eigentlich für jeden normal denkenden Menschen eigentlich ziemlich offensichtlich, dass die Russen dann irgendwas unternehmen werden, weil sie eben auch sehen, wie die NATO sich ihrem Land annähert, immer weiter.
Ja, ich denke mal, eine sinnvolle Gegenmaßnahme gegen diesen Raketenschild, der hat eher auf ballistisch funktioniert und da hat er eher ein System zu entwickeln, was halt viel, im wahrsten Sinne des Wortes, sich viel freier bewegen kann. Und das hat Putin damit geschafft und jetzt stehen die westlichen Länder, nicht nur die USA, halt vor neuen Problemen. Mal gucken, was sie in den nächsten Wochen sagen und vielleicht, ob jemand auch drauf eingeht und versucht zu verhandeln, müssen wir offen lassen. Aber wobei, ich würde fast eine bisschen negative Sicht haben, dass halt manche immer noch zu harte Hardliner sind am Ende. Oder was denkt ihr, ob es da eine Annäherung gibt oder geben könnte? Oder?
Man darf die Hoffnung nie aufgeben, aber die Wahrscheinlichkeit ist zumindest in den USA eher unwahrscheinlich.
Ja. Zumindest hat halt Putin eine klare Linie gesetzt, okay, so weit geht's und nicht weiter und ja. Klarer kann man da gar nicht sprechen. Und weiter kurz zu Russland zu sprechen, ist auch einfach wirtschaftlich. Habe ich einen Artikel gelesen, haben sie gerade, was die Landwirtschaft angeht, halt eine Überproduktion geschafft und er hat genau sein Ziel erreicht, was er für vielen Jahren erreichen wollte. Und Russland wurde sanktioniert, Sachen wurden nicht mehr abgekauft, wie zum Beispiel Buchweizen. Und jetzt ist Russland sogar so weit, dass die einfach, ja, vollkommen oder fast autark sind, was diesen Bereich angeht und sogar exportieren können an andere Länder.
Und selbst die Sanktionen, die eingeführt wurden, nachdem die Krim sich dafür entschieden hat, sich der russischen Föderation anzuschließen, haben eigentlich zum gegenteiligen Effekt geführt, dass eben die Russen sich Richtung China gewendet haben, Richtung Indien, also die östlichen Staaten und eben dort ihre Waren vermehrt verbreitet haben und ja.
Ja, vor allem Europa hat sich dadurch ja natürlich dann sehr stark selbst geschadet, weil sie ja die Russen sozusagen dann in die Hände der Chinesen gespielt haben. Ich meine, die Russen hätten ja schon Interesse daran, mit Deutschland zusammenzuarbeiten, was ja sehr, immer noch, also sie sind immer noch offen dafür. Und auch auf deutscher Seite, sage ich mal, im industriellen Bereich sind die nicht sehr glücklich darüber, dass es da Sanktionen gegen Russland gab.
Und viele Industrielle haben sich ja auch damals auch beschwert oder über die Jahre hinweg, dass es einfach wirtschaftsschädigend ist, was die machen, was es auch einfach ist.
Ja, ganz am Anfang dieses Wirtschaftsblatt, dieses bekannte, ist mir gerade der Name entfallen von diesem Steingart, der einen Artikel geschrieben hat damals, wie unsinnig und fatal diese Sanktionen gegen Russland sind. Das war ein Artikel, der in einem sehr wichtigen Wirtschaftsblatt halt veröffentlicht wurde zu dem Thema, was halt auch zeigt, wie eigentlich die Industrie darüber denkt. Ja. Die Handel treiben wollen mit Russland.
Sicherlich denken halt auch vorrangig ans Geld logischerweise und an die Produktion und Wirtschaftswachstum und wenn man da einen Keil reintreibt, dann ist ja auch da, dass sie sich da auflehnen. Ja.
Ja, genau. Das war ja dann auch immer das Interesse der amerikanischen Außenpolitik, eine Freundschaft zwischen Deutschland und Russland zu verhindern.
Wegen dieser Stratt zu treiben.
Genau, das hat ja dieser, wie heißt der, Friedmann, von Straffor, diesem Think Tank, diesem politischen Beratungsinstitut, ja offen in der Rede auch zugegeben. Also das Zitat findet man ja im Netz.
Ein Think Tank ist eigentlich ziemlich gut, also ein Tank halt aus dem amerikanischen und englischen halt Panzer, also
Denkpanzer, ja.
Gedenkpanzer und der macht nichts anderes, außer Sachen kaputt und zerstört Sachen. Alles, was halt nicht in den USA passt, wird mit einem Denkpanzer kaputt gemacht. Und natürlich auch mit realen Waffen und anderen Sachen. Genau.
Ja, ist ja klar, weil die amerikanische Wirtschaft, die hängt ja davon ab, dass der Dollar ist ja nur stabil sozusagen, wenn wichtige Ressourcen wie Öl und Gas gegen Dollar gehandelt werden. Ja. Wenn jetzt andere Nationen, die über diese Ressourcen verfügen, quasi einen alternativen Wirtschaftsraum aufmachen und eben auch Handel gegen Yen zum Beispiel oder Rubel erlauben, dann gefährdet das eben die deutsche Wirtschaft derart, dass man das sabotieren muss sozusagen aus Sicht dieser Geostrategen, die eben diese amerikanische Weltherrschaft, man kann das ja durchaus so nennen, eben aufrechterhalten wollen. Allein das ist ja schon imperial, wenn man so will. Das ist nicht sehr beliebt, sage ich mal, in den öffentlichen Medien davon zu sprechen, aber es ist eigentlich, wenn man sich das historisch anguckt und sich die Fakten anguckt, ist das einfach eine Tatsache, die keiner leugnen kann. Also keiner, der sich das genauer anguckt, kann das leugnen. Nee, und allein die Tatsache, dass dieser Blickwinkel, der offensichtlich ist, vollkommen ausgeblendet wird in der öffentlichen Debatte, zeigt ja immer, okay, das ist anscheinend störend für das Bild, was da erzeugt werden soll.
Nee, vollkommen richtig. Also man, in die USA letzten Endes und hat ihre Vasallenstaaten, wozu Deutschland gehört, das ist einfach ein Imperium. Und versucht halt immer wieder ihre Tentakeln auszubreiten und halt andere Länder zu unterdrücken und ja, damit sie halt selber an der Macht bleiben können letzten Endes, auf Kosten der anderen.
Ja, auf jeden Fall. Man sieht das ja auch allein an den Streitkräften, sage ich mal. Die Amerikaner verfügen ja über 10 Flugzeugträger zum Beispiel. Mhm. Und Russland, glaube ich, nur 1 oder 2, ich weiß nicht genau.
Einen
sogar nur. Also allein die Verhältnisse, auch was Militärstützpunkte angeht in fremden Ländern, das ist ja Amerika führend. Ja. Und ich meine, das sind wirklich genau die Parameter, die Historiker ja untersuchen, wenn sie schauen, wer jetzt aktuell in der Geschichte das Imperium ist. Mhm. Es gab ja immer Imperien.
Richtig. Und Russland wird halt immer noch als Aggressor bezeichnet, obwohl das natürlich also eine Projektion ist der USA und der westlichen Staaten, der NATO, dass Russland ein Aggressor ist. Derweil ist es halt die NATO an sich, die aggressiv handelt.
Genau, natürlich.
Dann wundert sie sich, wenn eben Russland jetzt Waffen präsentiert und dann wird Russland wieder als Atomstaat bezeichnet und was weiß ich. Und derweil haben sie selber einen Haufen Atomwaffen.
Ja, absolut. Ich meine, diese NATO-Osterweiterung ist das offensichtlichste Beispiel dafür, wie sich halt die NATO ausgedehnt hat entlang der russischen Grenze. Das wird natürlich immer irgendwie anders gerechtfertigt, aber Tatsache ist halt, dass da NATO-Stützpunkte sind mit Atomwaffen sozusagen. Ja. Die dann, also ich meine, das ist ja sehr im Sinne des Kalten Krieges, wie man sich das vorgestellt hat, dass man Russland quasi mit so einem Atomraketenschild umzingelt, um dann letztendlich erst schlagfähig zu sein. Das ist ja die ganz alte Idee, die man da schon irgendwie noch mehr oder weniger versteckt, vielleicht nicht so versteckt, wenn man Augen hat, um hinzuschauen, da immer noch praktiziert wird und verfolgt wird.
Okay, würde ich mal sagen, gehen wir mal ein Stückchen weiter, und zwar ein bisschen weiter nach Süden, und zwar nach Syrien. Da war jetzt vor kurzem, könnte man sagen, Aleppo 2.0. Oder ist er stattgefunden oder angeblich stattgefunden. Und zwar geht es da um diese Stadt aus Ghouta, die halt auch von Rebellen besetzt ist, wo natürlich auch sich viele westliche Medien hier beschwert haben. Assad setzt Fassbomben ein, habe ich zum Beispiel gelesen. Assad setzt Chemiewaffen ein und die Weißhelme, die leiden, die müssen die ganzen zivilen Opfer befreien. Und die Terroristen werden wieder als moderate Rebellen bezeichnet, wo halt genau dasselbe stattfindet, dass halt alles genau um 180 Grad gedreht wird. Und genau, wir haben selber nochmal kurz einen Anrufer. Ich probiere den mal anzunehmen, oder die. Okay, Test. Hallo? Nee, scheinbar funktioniert das immer noch nicht. Wir wissen nicht, woran es liegt.
Haben heute kein Glück. Das ist der Wurm drin.
Okay, wir probieren es zu lösen, aber wir werden es jetzt wahrscheinlich nicht in der Show schaffen. Was es liegt, ich gebe es weiter, dass da in der Zukunft das hoffentlich wieder richtig funktioniert, was immer das Problem ist. Okay. Ja, genau. Zurück zu Oskuta, wo halt eben genau alles umgedreht wird und halt Assad wieder als der Schuldige besprochen wird, genauso oder angeklagt wird, genauso wie eben Putin. Und letztendlich, was halt die syrische Armee macht, die versucht halt einfach gegen die Terroristen zu kämpfen und halt eine besetzte Stadt von den Terroristen zu befreien. Das könnte man, glaube ich, so zusammenfassen. Und wie es auch früher so war, so ist es halt auch in Oskuta, dass halt einfach, natürlich stellen die Medien diese Behauptung auf, Fassbomben, Giftgas und alles Mögliche, bloß wie immer gibt es keinen einzigen Beweis, dass es wirklich so stattgefunden ist. Und das ist halt das Problem.
Aber es reicht immer, es reicht aber immer schon, um daraus eine Schlagzeile zu machen.
Richtig.
Die sind dann erstmal voll, der Eindruck ist da für die Leute, die jetzt nicht genauer hingucken. Aber wenn man dann ein bisschen näher hinguckt, sieht man, okay, die haben gar keine Beweise. Man findet da keine wirklichen, ja, nachvollziehbaren Tatsachen zu dem Thema.
Ja. Ja, das ist das Problem. Und die Medien berufen sich immer wieder darauf, weil sie seit Jahren Assad als Diktator bezeichnen und halt ist ja nicht das erste Mal, dass er halt, dass ihm halt vorgeworfen wird, dass er eben Giftgas eingesetzt und so, deswegen zieht das vielleicht immer noch, weil sie Leute dann sagen, ja, da hat er früher auch schon Giftgas eingesetzt, der hat das wieder gemacht.
Ja, aber es stimmt ja. Ja. Nur dass es halt eben nicht stimmt, weil 2013 wurden ja sogar unter der Aufsicht der OPCW wurden diese chemischen Waffen ja vernichtet. Mhm. Das war ja ziemlich klar. Und das ist hier diese Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, die das ja dann auch bestätigt hat, sozusagen. Damit ist es eigentlich vom Tisch. Es gab dann ja noch von Journalisten wie Seymour Hersh zum Beispiel die Vermutung auch, dass Terrorgruppen halt allerdings über zum Beispiel Saringas verfügen, was dann auch von der UN-Mitarbeiterin Carla De Ponte noch bestätigt wurde. Und das macht ja eigentlich grundsätzlich diese Terrorgruppen zu den Hauptverdächtigen. Trotzdem wird immer wieder versucht sozusagen, dass der Assad-Regierung unterzuschieben.
Und das halt mit höchst dubiosen Quellen, sei es halt die Weißhelme, die eigentlich Terroristen sind, die nur weiße Helme aufhaben und symbolisch weiß sind, sei es eben durch diese, Gott, ich komme gerade nicht auf den Namen, diese Menschenrechtsorganisation, die hier einen Sitz bei London hat, also die auch gar nicht in Syrien stationiert ist. Also es werden Quellen zitiert, die überhaupt gar nicht vor Ort sind oder halt Terroristen sind am Ende. Und ja, Flo?
Ja, ich überlege nur, was mir halt auch immer wieder auffällt. Ich meine, es ist schlimm natürlich, grausam, wenn Chemiewaffen eingesetzt werden. Aber ich meine, es ist ja genauso schlimm, wenn Panzer und Bomben eingesetzt werden. Mhm. Ich finde das grotesk sozusagen, dass da die rote Linie ist. Also abgesehen davon, dass Assad diese Chemiewaffen nicht eingesetzt hat, aber allein diese Vorstellung, wenn er sie einsetzen würde, dass das dann die rote Linie wäre. Ich meine, im Krieg, der Krieg ist doch an sich grausam, sozusagen. Ja. Das ist für mich absolut grotesk, das irgendwie so nachzuvollziehen, dass da jetzt die rote Linie ist. Also nach dem Motto, irgendwie zerfetzte Leiber auf den Straßen, tote Frauen und Kinder und ein Blutbad ist okay, aber Giftgas, da hört es dann auf. Mhm. Also das an sich als Argumentation. Ist grotesk in meinen Augen.
Vollkommen richtig, ja.
Und ich, mir fällt das auch auf, wenn ich jetzt beobachte, wie Leute irgendwie darüber diskutieren. Ich meine, es ist wirklich seltsam, ja. Also es ist eine seltsame Denkweise so. Weil der Krieg an sich ist grausam. Und ich meine, bei jedem Kriegsschlag kommen auch Zivilisten ums Leben.
Richtig.
Ja. Da muss ich dann echt immer auch einschreiten. Also,
Nee, ist vollkommen verständlich, weil es einfach so ist, ja. Und wie gesagt, diese Terroristen werden halt auch als moderate Rebellen bezeichnet. Da hat immer wieder mit dem Blickpunkt, dass halt der Assad halt auch einfach ein Diktator ist. Aber er ist trotzdem, sicherlich, er hat auch schlechte Seiten, aber er ist trotzdem legitimiert und gewählt von der Bevölkerung von Syrien. Und das darf man halt nicht vergessen. Und halt die USA indirekt halt mit ihren Hintermännern oder mit ihren geschaffenen Terrororganisationen versucht hat, einfach diesen gewählten Präsidenten halt abzusetzen, den halt Terroristen finanziert werden und eingeschleust werden. Und was halt damals halt schon in im damaligen Afghanistan-Krieg angefangen hat, dass die Söldner anheuern, um halt den Land dann zu destabilisieren oder damals in Afghanistan halt Russland kaputt zu machen in diesem externen Krieg, wo sich Russland eingemischt hat in Afghanistan damals. Genau, und da also diese Söldner gibt es heutzutage immer noch. Die werden ausgebildet, professionell ausgebildet von westlich finanzierten Geldern. Das heißt USA zum Beispiel oder halt auch werden noch einige arabische Staaten damit interessiert sein, dass halt einfach Iran oder Syrien destabilisiert wird, damit sie weiter ihre Interessen vertreten können.
Und mal abgesehen von der Frage, ob Assad jetzt ein Diktator ist oder nicht, diese gleiche Vorgehensweise haben wir ja schon im Irak erlebt und in vielen anderen Ländern auch. Also ganz gleich, ob diese Person dann wirklich ein Diktator ist oder nicht, sind die Endresultate für die Bevölkerung in diesem Land deutlich schlimmer, als es davor der Fall war.
Richtig, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt zum Beispiel auch in Libyen, wo Gaddafi ermordet wurde. Das Land war top im Schuss gewesen. Es war, glaube ich, mit eines der erfolgreichsten Länder von Afrika. Land von Afrika. Er hat ich weiß jetzt nicht, ob Schulden, aber die Familien wurden unterstützt. Die mussten keine Steuern zahlen, einfach auch durch den Ölreichtum. Und das Land wurde vollkommen kaputt gemacht. Und dann wurde gesagt, ja, wir haben einen Diktator beseitigt. Ja, zu welchen Kosten? Das Land ist heutzutage in Schutt und Asche gelegt worden.
Ja, vor allem, man muss sich auch diese Argumentation, selbst wenn man sich auf diese offizielle Narrative einlässt, da gibt es jetzt einen bösen Diktator, der seine Leute tyrannisiert und man muss jetzt den Menschen helfen. Und wie hilft man den Menschen? Indem man das Land mit Bomben überzieht. Ja. Allein das ist völlig absurd, weil dabei sterben natürlich Zivilisten. Das ist doch klar. Also ich meine, wenn so ein Häuserblock unter Bomben gerät, ist doch klar, dass dabei nicht nur irgendwie Terroristen sterben. Das muss eigentlich jedem klar sein, der irgendwie weiß, wie so ein Krieg funktioniert. Ich meine, ich habe da auch mal einen Artikel in Guardian gelesen über diese Drohneneinsätze der USA, wie viele Zivilisten pro Suspekt der Zielperson sterben. Das ist unglaublich.
Wie viele Hochzeiten durch diese bekloppten Drohnen zerstört wurden, also gesamte Familien kaputt gemacht wurden.
Das heißt ja, genau.
Pakistan.
Und ich meine, und was noch dazu kommt, sozusagen abgesehen davon, dass die Infrastruktur zerstört wird, dass die Menschen halt wirklich dabei draufgehen und halt in einem ruinierten Land dann zurückbleiben, wo ihnen nichts anderes übrig bleibt, als zu fliehen, muss man sich halt auch vorstellen, dass der Terrorismus, um den es ja angeblich geht, dass der ja nicht weniger wird dadurch, der wird ja auch noch mehr. Das kommt ja noch dazu. Das heißt, selbst Leute, die sozusagen wirklich nur sich mit dieser offiziellen Narrative beschäftigen, müssen ja sehen, dass das Ziel niemals erreicht wird, sondern im Gegenteil, dass alles noch viel schlimmer wird.
Ja. Außer die Leute interessieren sich nur für die Schlagzeile, die in dem Moment passiert und sie informieren sich eben nicht, was in dem Land danach passiert. Davon gehe ich zumindest aus, dass viele Leute, die diese offizielle Narrative geglaubt haben, eben sich nicht mit der Nachgeschichte beschäftigt haben, was dann in diesem Land geschehen ist. Zum Beispiel in Libyen bis heute, was ja komplett zerstört wurde.
Ja, okay, wir haben nochmal einen Anrufer. Ich probiere es nochmal, ob es funktioniert diesmal. Hallo?
Hallo?
Hallo? Okay. Ich habe ein Echo drauf. Stellst du mal dein Kopfhörer ein bisschen leiser?
Okay. Ist es besser?
Ja. Okay.
Lauter machen, sonst höre ich nichts.
Ich glaube, da hängt auf.
Hallo?
Also wir hören dich. Hast du Kopfhörer auf?
Nee, ich habe keine Kopfhörer auf.
Okay, deswegen werden wir jetzt immer ein Echo draufhauen.
Okay, ich probiere es mal. Ich mache es mal ein bisschen länger. Also ich bin jetzt schon froh, dass ich mal durchkommen bin. Okay, ich glaube, das insgesamte Problem ist natürlich auch, dass Europa über die ganzen Jahre sich immer nur auf Amerika verlassen hat und Russland eigentlich immer ja zweitrangig behandelt hat. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht.
Ja, vor allem Deutschland ist ja der Nachbar.
Und da wäre es ja eigentlich... Das Echo.
Die natürliche Lücke, sich nach Russland zu orientieren und nicht nach Amerika, die sich ja tausende Kilometer entfernt befinden.
Ja, das ist der Meinung bin ich auch, aber wie gesagt, Europa muss kapieren, dass Russland eigentlich näher ist als Amerika. Mhm. Weil, ja. Aber ich glaube, dass Amerika nach wie vor, ich glaube, es geht eigentlich, insgesamt geht es eigentlich um diese ganze Vorherrschaft in diesem ganzen arabischen Raum. Es geht natürlich auch um Energie, Öl, diese ganzen Sachen. Und ich glaube, also Amerika ist eigentlich kein Friedensstifter.
Nee, wirklich nicht.
Also da sprechen die Fakten eindeutig dagegen.
Ja, aber das Allerschlimmste ist, dass wirklich in den Medien immer Russland, immer da drauf, wo ich sage, ihr könnt es nicht immer auf die raufhauen, weil die sind uns näher als Amerika. Rein ist es schon mal von der Amerika ist ja im Prinzip eine Insel. Und die, also das ist, aber wenn Europa sich nicht einmal einfach sagt, gut, wir müssen einfach mal die Koordination mit Russland kriegen, weil die uns näher sind und weil wir da auch, eigentlich Europa kann sich auch viel mehr festigen. Das ist, ich stelle ja auch die NATO in Frage, also, weil, das ist kein Verteidigungs-, das ist eine Drohgebärde.
Ein Angriffsbündnis.
Ja, ich würde es noch schlimmer bezeichnen. Nee, weil Krieg wird auf Dauer keine Lösung sein und man muss ja auch mal sehen, diese ganzen sozialen Probleme, diese, wo ich sage, jetzt, wenn man mit diesen Unruheherden nicht mal aufhört und momentan weiß man eigentlich sowieso nicht, wer ist eigentlich gegen wen und wer ist für wen und wer paktiert. Also mir geht's so, also vielleicht bin ich auch zur Minderheit, die es nicht kapiert.
Es ist halt ein Riesengeschäft. Ich meine, für die Industrie ist es sehr, sehr lukrativ.
Ja, das ist für die Waffenindustrie, würde ich sagen. Das ist. Momentan, ich weiß auch eben momentan keine Lösung. Also, wie gesagt, wenn die Parteien nicht mal aufeinander zugehen und sich mal gegenseitig, und das kommt mir oft vor, die Parteien hören sich gegenseitig nicht zu. Man vertritt seine Meinung und entweder nimmt der andere das an und wenn er das nicht annimmt, dann hört den anderen einfach nicht zu, glaube ich.
Mhm. Ja, ich denke mal, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass dass niemand zuhört, aber vielleicht liegt es auch eher daran, weil wir gerade bei Sott haben ja immer das Thema von Psychopathie, dass es einfach, dass es Menschen gibt, die überhaupt nicht zuhören können und auch nicht zuhören wollen. Und das wird ein ganz wichtiger Punkt dabei sein, dass eben Russland zum einen sehr stark eben Psychopathen gegenübersteht und die ganz anderen Interessen vertreten. Und alles, wenn man jetzt kurz Psychopathen beschreibt, alles, was nicht in seiner Linie ist oder dazugehört, ist halt gegen ihn und muss halt bekämpft werden. Und Putin ist wirklich dafür, dass man kann wirklich sagen, ganz gestandener Mann, er vertritt seine Interessen und das gefällt den USA einfach nicht, weil er da nicht mitzieht in andere Länder.
Das Hauptproblem ist, dass Putin eben die Interessen seines Volkes als erstes Kriterium sieht und eben nicht irgendwelche Auslandseinsätze oder irgendwas anderes, was eigentlich genau das Gegenteil ist von den Amerikanern, die eben versuchen, in anderen Ländern sich einzumischen und ihren Willen anderen Ländern aufzudrücken.
Mhm. Feuer zu führen.
Ja, aber das kann ja nicht funktionieren. Weil man muss ja auch mal einsehen, Putin muss ein Riesenreich eigentlich verwalten, das heißt auch vom Klimatischen, von überhaupt, also diese ganze Ethnie, man muss mal sehen, das ist ja, wie soll ich sagen, enorm. Es sind ja Russländer, das sind ja, ich glaube, 80 verschiedene Ethnien überhaupt, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber und er ist natürlich auch umringt, er hat an der einen Seite China, dann hat er Europa, er ist ja also von allen Seiten irgendwo angreifbar. Mhm. Und eins darf man eigentlich auch nicht übersehen, Russland hat noch nie einen anderen Staat angegriffen. Er wurde immer angegriffen.
Richtig.
Das ist und das wird total übersehen. Also ich habe also mir nervt das ja oft, also manche Berichterstattung, wo ich mir denke, also Jungs, hallo, berichtet es neutral von mir, ist aber dann nicht nur gleich draufhauen. Mhm. Das ist also das ich habe aber leider Gottes bei allem, was ich jetzt auch sage, ich habe nicht die Hoffnung, dass sich da was ändern wird. Leider. Ich weiß nicht, wie ihr es seht.
Ja, die Zeichen scheinen nicht gut zu stehen. Also wir sehen im Moment auch keinen Ausweg, vor allem für Europa, wenn sie weiter eben diesen Weg gehen und sich Amerika so extrem unterordnen und einfach vergessen, wer die Nachbarn sind und was auch im schlimmsten Fall passieren könnte, wenn man eben, jetzt sagen wir mal, Deutschland so sehr gegen Russland aufwiegelt. Und man weiß es ja nicht. Putin ist vielleicht nicht immer an der Macht und dann kommt irgendjemand anders an der Macht. Hm. Und wie wird der mit so einer Situation umgehen, indem er eigentlich fast wöchentlich für die schlimmsten Taten, die es gibt, verantwortlich gemacht wird und dann werden irgendwelche Angriffe durchgeführt, die dann ihm in die Schuhe geschoben werden. Wie würde dann eine andere Person reagieren?
Man muss ja dazu auch sagen, dass Putin total gemäßigt reagiert. Er hätte schon lange angreifen können, sei es zum Beispiel mit den Flugzeugabstürzen, die geschehen sind und in der Ukraine und die ganzen Provokationen, die halt in der Ukraine überhaupt stattfinden. Und Putin hat nie zur Waffe gegriffen und gesagt, jetzt hau ich mal zurück, sondern immer wieder versucht hat, die diplomatischen Kanäle, oder nicht versucht, er hat die diplomatischen Kanäle immer offen gelassen und war immer bereit für Gespräche.
Und immer noch.
Und also immer noch.
Selbst in Bezug auf die USA spricht er immer noch von den Partnern und von dem Weg wird er auch nicht abweichen, weil er eben genau weiß, dass es in den USA auch Leute gibt, die nicht ganz so eine verdrehte Weltsicht haben wie die jetzigen Machthaber.
Ja, also das sehe ich auch so. Wobei ja, eins, was mir eigentlich auffällt, man schimpft ja momentan, man schimpft ja schon seit einem Jahr hinter Trump her, ja. Aber er bellt wohl, ich sag's jetzt mal krass, so sehe ich es eigentlich, er bellt wohl, aber so richtig, ich weiß nicht, also so richtig einen neuen Krieg oder was, das passt dem, glaube ich, auch nicht so ganz. Also so habe ich jetzt das Gefühl, ich kann jetzt...
Was das Hauptproblem war einfach, dass 2016 im November eben die Hillary Clinton nicht gewonnen hat, von dem die meisten ausgegangen sind, dass sie gewinnt, auch die Eliten in Amerika. Und Trump ist dann an die Macht gekommen und der hat dann Dinge gesagt, die absolut nicht ins Weltbild der Amerikaner passen. Zum Beispiel, dass man mit Russland doch sich verbünden sollte und dass diese Geschichte über diese Wahlmanipulation Fake News ist. Von Trump kommt ja auch dieser Begriff Fake News, den wir jetzt überall hören, weil er eben am Anfang ziemlich eindeutig Stellung bezogen hat, dass das so nicht geht und dass er eben jetzt an der Macht ist und eben was für sein Land tun will. Ähnlich wie es Putin besser geschafft hat in seinem Land. Aber in Amerika ist es halt so, dass da eine extrem starke Lobbygruppe hinter den Präsidenten steht, die enormen Druck auf jegliche Person ausüben, die auch nur ansatzweise versucht, irgendwas Positives für die eigene Bevölkerung zu machen, ohne sich auf irgendwelche imaginären Feinde zu konzentrieren.
Ja, und was Trump sagt, also für Amerika steht, das sehe ich sogar legitim an, weil das ja jeder Staat macht. Also man darf sich ja jetzt, also Amerika ist mit Sicherheit keine Sozialstation für Europa. Yes. Also, aber ich glaube, das hat man immer so gesehen, das ist, also so sehe ich das jetzt, also, aber man kann nur hoffen, dass irgendwo mal auch ein bisschen Vernunft siegt.
Ich meine, was ich hoffnungsvoll finde, ist halt, sage ich mal, dass Putin ja von der multipolaren Welt spricht und sich ja eigentlich für wirtschaftliche Zusammenarbeit einsetzt. Und das passiert ja jetzt auch schon, sage ich mal, mit diesen Handelsbündnissen, die BRICS-Staaten und so weiter. Mhm. Also ich meine, wenn mehr Länder sozusagen diesem Beispiel folgen und vielleicht den Eindruck haben, dass dieser US-dominierte Wirtschaftsraum halt keine Zukunft hat. Ich meine, man wartet ja nur auf den großen Crash, dass halt mehr Länder diesem Beispiel folgen und sich dann doch eher abwenden von den USA. Und nicht im kriegerischen Sinne oder so, sondern wirklich im wirtschaftlichen Sinne, einfach aus wirtschaftlicher Notwendigkeit.
Genau, das sind noch zwei Kommentare von Dirk Nie. Also, weil wir vor uns kurz angesprochen hatten, ob Russland jemals jemanden angegriffen hat, Anfang der 80er, was wir vor uns kurz gesagt hatten, hatte die Sowjetunion, ist da in Afghanistan einmarschiert. Und dann schreibt auch noch die Dirk Nie, dass halt, also es ist ihre Meinung, dass die Zeiten noch sehr viel schlechter werden müssen, bevor Europa sich an Russland annähert. Und wahrscheinlich, wenn wir das Wetter anschauen, wenn wir kein Gas mehr bekommen sollten, dann wird Russland unser bester Freund sein und von vielen anderen europäischen Ländern.
Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass wir Europäer und vor allem auch die Deutschen vielleicht es einfach zu einfach haben inzwischen und einfach nicht mehr die Realität sehen, zu was solche politischen Machenschaften führen können. Wir haben es ja erlebt in diesem Jahrhundert, zwei Weltkriege. Ja. Und ich glaube nicht, dass sich irgendein Deutscher, wenn er sich wirklich mal mit der Vergangenheit beschäftigt, sich wünschen würde, dass die Russen gegen uns vorgehen oder dass wir gegen die Russen vorgehen. Das ist kläglich gescheitert und hat zu Millionen von Toten geführt.
Mehrmals. Ich meine, Napoleon hat es angefangen.
Auch der Altkanzler Schmidt zum Beispiel, der eigentlich immer hoch geschätzt wurde in Deutschland, hat sich auch dagegen ausgesprochen und für mehr Verständnis für Russland geworben. Mhm. Also man, der spricht ja oder der steht ja dann in dem Sinne auch mehr für diese, also sage ich mal, diese positive Russlandpolitik, die wir ja mal hatten in Deutschland, von der wir jetzt quasi wieder abgewichen sind. Also spätestens mit den Sanktionen.
Mhm. Selbst Schröder, okay, man kann ja natürlich kritisieren, ja, okay, er sitzt bei diesen Gaskonzern mit involviert, aber er spricht halt trotzdem einfach immer noch partnerschaftlich gegenüber Russland und dass man da auch Lösungen finden muss.
Eigentlich nur was, ich weiß nicht, was relativ Provokantes sage. Also ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich schon im Dritten Weltkrieg sind und dass der Krieg nicht nur also kontinental stattfindet, sondern auf allen Ebenen. Das heißt auf der Wirtschaftsebene, auf Energieebene, also auf so vielen Ebenen, wo ich sage, überall brodelt es, die Ressourcen werden weniger. Was meint ihr dazu?
Gerade zu den Ressourcen, da hatten wir vor mehreren Wochen mal eine Show gemacht über diesen Oil Peak. Mhm. Also diesen Oil Peak kann man halt kritisieren, den wird es wahrscheinlich nicht geben, sondern es ist eher ein Aufhänger, dass das Öl knapp wird, um einfach, dass halt der Petrodollar oder durch die USA das Öl halt einfach noch gedrückt werden kann, dass sie weiterhin Macht haben. Und Phil, hast du noch was?
Also man könnte schon durchaus sagen, wenn man die Gesamtlage betrachtet, also nicht nur diese Stellvertreterkriege, die im Nahen Osten stattfinden, sondern eben auch die Wirtschaftslage und diese Internetattacken und dergleichen, dass vielleicht hat sich ja in der Hinsicht einiges geändert und wir befinden uns tatsächlich schon so in sowas wie einem dritten Weltkrieg. Also ja.
Es wird ja auch seit vielen Jahren auch geredet, gerade was eben angeht, hat gerade durch die Cyber- oder Internetangriffe, die stattfinden, dass wir die ganzen Terroristen, die es angeblich gibt, und natürlich gibt es auch Terroristen, ohne Zweifel, dass das halt auch alles ein Weg zum Dritten Weltkrieg ist oder dass wir uns halt schon mittendrin befinden, weil es finden immer Kriege statt und es wird immer Geld für Waffen ausgegeben, wie zum Beispiel, wenn wir uns halt, was ich vor uns mit angesprochen hatte, wenn wir uns anschauen, die Waffenausgaben und die Ausgaben, wie viel Waffen die USA verkaufen, wo die USA ganz vorne dabei ist. Also es findet ein ständiger Krieg statt und ob es jetzt ein direkt dritter Weltkrieg ist, kann sein, muss nicht sein, aber auf jeden Fall findet immer Krieg statt. Davon leben viele Länder.
Ich glaube, der Unterschied, wenn ich ganz kurz darf, der Unterschied ist halt auch, ich meine, das hatten die auch während diesen Simulationsspielen im Kalten Krieg festgestellt, also was passieren würde bei einer direkten Konfrontation, hatten die auch in Deutschland simuliert sozusagen. und festgestellt, dass man heutzutage würde man noch nicht mal mehr einen konventionellen Krieg überleben. Also da muss noch keine einzige Atomwaffe abgefeuert werden. Mhm. Aber sozusagen in Ländern, wo die jetzt gespickt sind mit Atomkraftwerken, da kann quasi so ein klassischer Krieg, wie man den im Ersten und im Zweiten Weltkrieg hatte, funktioniert einfach nicht mehr. Das wissen die Länder. Das heißt, wenn man dann sowas wie einen Dritten Weltkrieg hat, der findet dann eher so versteckt statt. So durch Stellvertreterkriege und Sabotage, mhm. Wirtschaftskriege mhm. sozusagen, Informationskriege. Also es hat sich dann sozusagen verlagert. Es hat sich einfach verlagert, um dieselben Interessen durchzusetzen, aber ohne sozusagen wirklich einen offenen Krieg zu riskieren, weil den würde kein Mensch heute überleben.
Ich denke mal, das ist ein ganz sehr guter Stichpunkt, diese Informationskrieg. Und da befinden wir uns wirklich drin. Also wenn man Informationskrieg, den würde ich hundertprozentig als Dritten Weltkrieg ansehen. Gerade was mit der Propaganda gegen Russland abläuft oder gegen Syrien oder gegen alle Länder, die halt nicht konform sind wie mit den USA. Und da gibt es ja noch viele andere Untersparten, sei es zum Beispiel über Ernährung, sei es über alternative Medien. Das ist definitiv ein Dritter Weltkrieg, also meiner Ansicht nach.
Ja, ich meine, dass dieser Weltkrieg eben auf einer eben nicht mehr also kontinental ist, also auch nicht mehr so mit Waffen, sondern einfach also allein die wirtschaftlich oder wo ich sage, es kann ja heute einen riesen Schaden geschehen, wenn ihr also allein wenn man also mal sieht, was an der Börse in der jede Sekunde an Geschäften abläuft, allein wenn das mal gestört wird und das kann sich du kannst also, wenn du 10, 20 Sekunden, wenn da was passiert, da bricht ja alles zusammen, weil ja alles zusammenhängt. Mhm. Also so, ich möchte ja jetzt keine Untergangsstimmung, aber diese Riesengefahr, die einfach vorhanden ist, also die einfach, und wenn man da nicht irgendwo mal sagt, okay, wir müssen aufeinander zugehen, wir leben auf einer Welt, das muss man auch mal sehen. Also und da muss man einfach mal sagen, wir haben alle gemeinsam, also die ganze Menschheit hat ein gemeinsames Problem, aber man muss aufeinander zugehen. Und momentan sind natürlich die wichtigsten Partner, sind eigentlich Russland und Amerika. Was mich immer wundert, ist, dass ich nie was von China höre.
Ja, die Chinesen halten sich immer gekonnt raus und mischen sich nicht direkt ein, aber sie haben in den letzten Jahren deutliche Schritte unternommen, eben mit Russland zusammenzuarbeiten. Aber die Chinesen sollten wir auf jeden Fall nicht unterschätzen.
Ja. Aber mich wundert es immer, weil man denkt, hallo, du hörst von Amerika und Russland, aber China, das ist so, ja, so, und das ist ja eine Riesenmacht, das ist ja auch eine Riesenwirtschaftsmacht, man darf das ja nicht übersehen, also das ist.
Ja, ich denke mal auch, also China ist eine Riesenmacht und wie es Phil sagte, dass die eben halt einfach im Hintergrund arbeiten und halt sich einfach nicht auch in andere Länder einmischen. Die machen ihr Ding, machen sie sehr gut auf jeden Fall. Natürlich gibt es ja auch viele Sachen, die man kritisieren kann, aber die gibt es in jedem Land. Das ist egal, wo man hinschaut und die entwickeln sich halt und ja, machen ihr Ding.
Ja, das ist gut, wobei man auch sehen muss, wenn so ein Riesenland wie China. Und das ist natürlich die Vermessenheit vom Westen, wenn man immer meint, man muss unsere Demokratie woanders reinprojizieren. Ja. Das geht bei China gar nicht, weil das würde zerfallen. Das geht einfach nicht. Ist halt so.
Ja, definitiv, sehe ich genauso. Okay, hast du noch eine spezielle Frage an uns?
Ansonsten hey, ich habe euch jetzt lang genug Ding, ich bin ja schon froh, dass ich durchkommen bin.
Und, nee, super.
Ja, okay, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und wir sollen alle die Hoffnung nicht aufgeben.
Mhm. Genau. Vollkommen richtig.
Geil, ich danke für das Gespräch.
Danke. Tschüss. Vielen Dank auf jeden Fall für deinen Anruf, hat uns sehr gefreut. Und genau, wir sollen tatsächlich die Hoffnung auch nicht verlieren. Ich denke mal, es ist auch eine ganz wichtige Botschaft an viele unserer Leser und natürlich auch für uns, dass wir trotzdem.
Ja, ich meine, was mir zum Beispiel auch Hoffnung macht, ist, dass es überhaupt heutzutage die Möglichkeit gibt, dass wir diese alternativen Medien haben sozusagen. Mhm. Das Internet und dass es halt möglich ist, wenn man recherchiert und wenn man die Fakten überprüft, halt tatsächlich der Wahrheit näher zu kommen, dass man nicht mehr nur den propagandistischen Organen jetzt ausgeliefert ist. Mhm. Also das bewegt ja dann schon mehr und mehr Menschen auch tatkräftig zu werden. Es gibt ja viele Historiker und Journalisten, und auch manche Politiker, die sozusagen sich dann halt für die Wahrheit einsetzen. Ja. Also es ermutigt immer mehr Leute sozusagen dann auch zu handeln. Das ist zum Beispiel was, das kann man beobachten, was vermehrt auftritt. Und das gibt mir zum Beispiel Hoffnung, dass das einen Wandel bringen könnte.
Hoffentlich, ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch wieder Ideen. Ich glaube, haben wir diese Woche auch noch einen Artikel veröffentlicht, dass halt auch es Pläne gibt, dass halt RT und Sputnik halt in den USA verbannt werden sollen oder halt durch Logarithmen in Suchmaschinen, die vermehrt unterdrückt werden. Und das sind natürlich
ja,
auch.
Auf Twitter ist das ja schon geschehen in Amerika. Da haben
stimmt.
Sie, da haben sie RT und Sputnik sozusagen, also nicht komplett verboten, sondern haben einfach verboten, Werbung zu schalten. Also im Endeffekt konnten sie über Twitter dann ihre Informationen nicht mehr verbreiten.
Ja.
Und das ist ja auch schon eine Sache, die sich schon seit einigen Jahren zieht und die das US-Imperium, mit dem das US-Imperium eben versucht, Informationen einzuschränken für ihre Bevölkerung, dass die Bevölkerung vielleicht nicht die Möglichkeit hat, auch andere Blickwinkel zu sehen und vielleicht auf die Idee kommt, dass das, was in den Medien da so propagiert wird, vielleicht nicht ganz der Wahrheit entspricht.
Ja, und das ist halt genau dieser Informationskrieg oder Dritte Weltkrieg als Informationskrieg, das wir gerade angesprochen hatten, dass eben die Informationen kontrolliert werden und bewusst unterdrückt werden und alles, was halt nicht stimmt, wurde halt mehr oder weniger ja nicht veröffentlicht oder nur schwer zugänglich.
Ich meine, das Interessante ist aber auch, dass man selbst in Mainstream-Medien ja auch Berichte findet, die sozusagen der Wahrheit sehr nahe kommt.
Mhm.
An die muss man sich ja bloß erinnern, dass es die mal gab. Also ich zum Beispiel in der FAZ, kann ich mich erinnern, gab es so einen berühmten Artikel von 2012, der halt die Situation in Syrien beschreibt, so wie sie tatsächlich ist. Das war noch bevor sozusagen dieser Konflikt dann richtig eskaliert ist. Aber heute hört man nichts mehr davon. 2012 konnte man das sozusagen noch schreiben. Und ja, das war so ein Artikel, der hatte den Titel und ihr denkt, es geht um einen Diktator.
Mhm.
Und beschreibt dann die verschiedenen Interessen, die dann auch westliche Mächte in dem Land haben. Und halt auch dieser Zankapfel um die Gaspipeline, die eigentlich von Katar, also das ist ja so die russische Pipeline versus die katarische Pipeline sozusagen. Und Syrien hat sich halt für die russische Pipeline entschieden. Und dann ging das los plötzlich, weil da verschiedene Interessen dann verletzt wurden.
Ja, ist auf jeden Fall denkbar. Das ist natürlich, es gibt immer, zum Glück gibt es immer mal wieder Berichte auch in öffentlichen oder Mainstream-Medien, die halt der Wahrheit entsprechen. Aber man kann trotzdem sagen, das sind fast viele, wenn nicht sogar fast alles halt wirklich nur noch im Mainstream im wahrsten Sinne des Wortes ist. Dass man sich vorrangig halt eben auf Alternativen wie halt RT oder Sputnik berufen kann.
Naja, ich will damit nur sagen, dass wenn man sich erinnert, kann man sogar nur über Mainstream-Artikel, wenn man halt ein paar Jahre zurückgeht, sich die Informationen schon ableiten. Also ohne ein alternatives Medium konsumiert zu haben.
Mhm.
Also allein das würde schon helfen sozusagen, wenn man da so ein bisschen so ein, ich nenne es jetzt mal, historisches Bewusstsein hat. Was stand eigentlich vor 10 Jahren in der Zeitung oder was stand vor 5 Jahren in der Zeitung? Wenn man allein nur das zusammenträgt, bekommt man schon dieses Bild auch.
Ja.
Also selbst wenn man diese ganzen alternativen Medien jetzt irgendwie sabotieren würde, würde das sozusagen aber immer noch übrig bleiben. Ja? Also wäre immer noch Material da.
Ich denke mal, ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, dass wir alle halt unsere Köpfe immer noch einschalten sollten und vor allen Dingen auch uns mit Leuten unterhalten sollen und versuchen, nicht nur das, was jetzt veröffentlicht wird, halt als bare Münze zu nehmen, sondern auch zu hinterfragen, ja, ist es denn wirklich so oder kann es denn auch anders sein? Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, den man immer mit beachten sollte.
Sollte immer die erste Frage sein.
Mhm.
Ist das wirklich so? Und dann auf die Suche gehen.
Mhm. Genau,
ja, absolut.
Dann findet man auch andere Meinungen und man muss sich halt ein umfassenderes Bild machen letzten Endes. Halt. Bild dir deine Meinung halt selbst letzten Endes, wenn man die blöde Bildzeitung mal als Beispiel nimmt. Genau, und das geschieht halt nur durch Arbeit und letzten Endes heutzutage ist halt nicht mehr möglich, dass man einfach nur eine einzige Seite benutzt. Deswegen hat ja auch SOT den Anspruch halt jetzt, oder hat es früher halt verstärkt gehabt, einfach nicht nur eine Quelle zu zitieren, sondern halt ganz verschiedene Sichtpunkte aufzunehmen. Das ist auch das, was SOT, denke ich mal, auch sehr gut auszeichnet. Nicht nur, ja, ein großes Spektrum abzudecken.
Ich meine, genau. Was ich noch anführen würde, was mir halt auffällt, wenn ich mich manchmal mit verschiedenen Leuten unterhalte, die jetzt nur Mainstream-Medien zum Beispiel lesen, dass wenn man auch mal so einen Mainstream-Artikel liest, ob das jetzt irgendwie Spiegel ist oder was weiß ich, Süddeutsche, keine Ahnung, Taz, die verschiedenen Medien, dass es halt extrem wischiwaschi verkomplizierte Fragmente sind, die dann in den Artikeln geschildert werden, ohne Zusammenhang. Und dass Leute, die das viel konsumieren, halt einfach nur das Gefühl haben, das Ganze ist viel zu kompliziert, um sich ein Bild zu machen.
Und das, denke ich mal, ist bewusst gemacht.
Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Das ist psychisch sozusagen, sind die dann derart überfordert mit diesen fragmentierten Informationen, weil halt kein Zusammenhang hergestellt wird, absichtlich nicht, dass Leute sozusagen das Denken abgewöhnt bekommen. Das ja, ähnlich hat man das auch in so einem politischen Diskurs, wenn man solche politischen Debatten verfolgt. Das ist so eine verkomplizierte, verschwurbelte Sprache. Mich hat das früher mal total aufgeregt, wenn ich irgendwie die Nachrichten angemacht habe und dann war da irgendwie so ein Gequatsche irgendwie politisch mit komplizierten Worten und alles. Da habe ich auch gedacht, also, das ist halt keine transparente Sprache. Das ist sozusagen nicht so formuliert.
Oder es wird nicht auf die Fragen.
Ja, ja.
Es wird nicht auf die Fragen geantwortet, die gestellt werden, sondern es wird um heiß und breit drumherum geredet.
Ja. Und es wird sich immer hinter Verkomplizierungen versteckt. Ja, das ist nicht so einfach, da müssen Sie ja dies bedenken und das bedenken und jenes noch. Und dann hat man dann so einen komplizierten Zusammenhang, der auch wirklich keinen Sinn macht. Und das entmutigt Menschen, sich damit zu beschäftigen, weil der Eindruck entsteht, dass es viel, viel komplizierter ist, als es tatsächlich ist. Ich meine, es ist kompliziert, aber nicht so kompliziert, wie man denkt. Ja, das ist halt auch nochmal so ein Effekt.
Ja. Okay, gehen wir mal ein Stückchen weiter zu den Olympischen Spielen. Das ist ja auch gerade, ja, gut, die waren jetzt gewesen, aber das sind halt auch so ein Punkt, dass er halt einfach ein Sport, ja, wenn man weiß, Olympia, Griechenland, das ist das früher mal entstanden. Und dann werden halt diese Olympischen Spiele halt auch politisiert. Das heißt, es geht nicht mehr um Sport, sondern es wird eine Politik draus gemacht. Und in dem Fall in diesem Jahr, dass eben bei den Olympischen Spielen hat Russland viele Athleten ausgeschlossen wurden, weil angeblich Doping im Spiel war. Da kann man natürlich fragen, ja, welcher Sportler dopt denn heutzutage nicht? Da gibt es zum Beispiel eine norwegische Sportlerin, die sieht aus wie ein Mann und die hat natürlich bei dem Wettkampf teilgenommen und auch Gold gewonnen und wird nicht hinterfragt. Aber es sind halt wieder diese bösen russischen Sportler, die halt alle gedopt sind oder fast alle, nach den ihren Aussagen zumindest. Genau, und ja, insgesamt hat zum Glück dann die russische Eishockeymannschaft gewonnen. Deutschland war auch sehr gut dabei mit Silbermedaille am Ende, aber zum Glück hat ja Russland am Ende gewonnen und dort Gold geholt. Die haben, glaube ich, noch andere Goldmedaillen geholt, aber Eishockey waren sie ganz vorne dabei. Und dann gab es noch eine Ballettsportlerin, die hat dann, oh Gott, die hat auch Gold gewonnen. Das war eine russische Sportlerin und wo der Spiegel dann vorgeschlagen hat, weil das ist einfach so absurd. Sie hat Gold gewonnen und der Spiegel oder Stern hat dann vorgeschlagen, ja, wir müssen demnächst, jetzt sage ich schon, Entschuldigung, Eiskunstlauf, jetzt habe ich es. Eiskunstlauf muss abgeschafft werden, weil das kein Sport ist.
Und vor allem hat dieselbe Zeitung eine Woche vorher, als ein deutsches Eiskunstlaufpaar, ich glaube, Gold gewonnen hat in irgendeiner anderen Disziplin, nichts dergleichen gesagt, sondern eben die Sportler aufs Höchste gelobt. Ja. Also nur die Tatsache, dass dann zwei Russinnen gewonnen haben, also die eine Silber, die andere Gold, war dann genug Anlass für den Spiegel, oder war es der Stern? Ja.
Irgendwas mit irgendwas Rotes.
War dann genügend Anlass für diese Zeitung vorzuschlagen, dass man das doch verbieten sollte, dass sozusagen die Russen nicht mehr gewinnen.
Es war der Spiegel gewesen.
Das zeigt ja auch ein bisschen das Niveau, auf das sich diese Zeitungen inzwischen begeben, in ihrem kläglichen Versuch irgendwie in allen Sphären des Lebens irgendwie den bösen Russen zu entdecken.
Mhm. Es ist eigentlich ein Wunder, dass noch die Fußball-WM dieses Jahr in Russland stattfindet. Oder ob sich dann demnächst alle Fernsehsender weigern, irgendwas auszustrahlen.
Das ist interessant, ja.
Ja, also das ist wirklich absurd, was da abgezogen wird. Also unglaublich.
Es wird auch immer absurder, habe ich das Gefühl.
Mhm.
Absurder als noch früher. Aber ich meine, das führt aber auch dazu, dass immer mehr Leute das schon auch merken dann, dass es irgendwie seltsam ist. Je offensichtlicher das wird, desto mehr Menschen merken das, desto stärker leidet dann auch die Glaubwürdigkeit der Berichterstattung.
Mhm. Ja, zur Berichterstattung können wir gleich im nächsten Thema wechseln. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt mit der Bild-Zeitung, wo die von Titanic-Magazin ein bisschen oder richtig reingelegt wurden. Also der Bild-Zeitung wurden halt E-Mails zugespielt von einem Russen, der hieß Igor, glaube ich. Und da gab es halt, ich glaube, es war der wie heißt er denn? Ich sage jetzt mal Juso-Führungsmitglied der CDU oder CSU, der hat angeblich E-Mails von diesem Igor bekommen hat und die wurden halt der Bild-Zeitung zugespielt, dass er halt gegen Schulz vorgehen will und halt Schulz boykottieren will, der gegen die Kroko vorgehen. Bild-Zeitung hat das natürlich ganz groß veröffentlicht, ja, hier Hacker und was weiß ich nicht alles, die Russen greifen uns an. Und dann ein paar Tage später hat er dann das Titanic-Magazin bekannt gegeben, ja, dahinter stecken wir und man braucht nur ein paar Schlagzeilen und die Bild tut sofort drucken.
Eine sehr gute Aktion von der Titanic.
Ja.
Sollte öfters passieren.
Und natürlich dann ein paar Tage später der Chefredakteur der Bild-Zeitung, ja, natürlich sämtliche Vorwürfe gemacht, ob ihr das kann doch nicht wahr sein, was ihr da macht und was habt ihr da abgezogen und beschuldigt und hergezogen und so weiter. Also ja, aber es war wirklich eine super Aktion der Titanic gewesen. Also ich musste. Ah ja, der Punkt war noch gewesen, weil nämlich ein Redakteur der Titanic bei RT aufgetreten ist beim Interview und das war dann das gefundene Fressen für den Bildchefredakteur. Ja, ihr werdet doch von russischen Magazinen bezahlt, der kriegt doch Geld dafür, Spione einzuschleusen und so weiter und so fort. Also auch wieder richtig absurd, das Ganze. Naja. Und das Springer-Magazin schlechthin. Er springt wirklich hin und her und auf jeden Zug, der gut auf die Titelseite passt.
Der in die Leitlinie passt.
Der in die Leitlinie.
Gegen Russland.
Ja, genau. Okay. Ja, so viel dazu zu unseren Medien und wie lächerlich die sich manchmal machen können. Ja, was haben wir sonst noch so? Hat jemand ein paar Nachrichten noch auf dem Kopf, die wir besprechen können?
Haben wir schon aufgebracht, wie das in Olympia zustande gekommen ist, was die Russen dann...
Nee, warum die ausgeschlossen wurden?
Ja, am Anfang war ja die Debatte, vor allem bei den Amerikanern, dass man die Russen doch komplett ausschließen soll aus Olympia. Mhm. Und das war in Bezug auf Informationen von einem ehemaligen russischen Arzt oder sowas in der Art, der sozusagen Informationen den Amerikanern zugespielt hat, dass in Russland irgendwie Staatsdoping betrieben wird und dass Putin höchstpersönlich irgendwie involviert sein, als ob er nicht bessere Sachen zu tun hätte, stellt sich da die Frage. Ja, und dieser Kollege ist halt schon zuvor mehrmals überführt worden, dass er selber im Leute gedopt hat und der wurde dann als der Hauptzeuge für diese ganze Kampagne hergenommen, um Russland eben auszuschließen, was am Anfang der Konsens war, also Russland sollte komplett ausgeschlossen werden, die sollten also die komplette Mannschaft da gar nicht erst anreisen und dann wurde das vom Gericht gecancelt und dann war die Lösung halt, dass die Russen doch dort ihre Sportarten ausführen dürfen, aber ohne ihre Flagge und ohne ihre Hymne am Schluss. Mhm. Also wenn sie was gewinnen, und einige haben ja auch was gewonnen, dann wurde nicht die russische Hymne gespielt, sondern die Europa-Hymne. So weit geht's, ne?
Mhm.
So irrsinnig kann es sein.
Ist wirklich wie, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Idiocracy.
Oh ja.
Also das ist
Realität.
Das ist mittlerweile Realität. Also habe ich teilweise gar nicht gewusst, dass nicht mal die Hymne spielen. Also es ist wirklich unfassbar. Nee. Es gab aber zumindest auch einen amerikanischen Sportler, der die russische Flagge mitgenommen hat. Also zumindest.
Wenigstens einer, der noch denken kann.
Wenigstens einer, der noch denken kann. Ich denke mal, gibt zum Glück noch einige andere, bloß von denen hört man halt wenig. Ja. Okay, aber ich bin gespannt auf die Fußball-WM. Wahrscheinlich wird der Ball weggenommen oder irgend sowas. Okay.
Und in Bezug auf dieses Doping-Thema allgemein, finde ich eigentlich interessant, dass man sich da nur auf Russland konzentriert. Ja. Wenn man mal an die amerikanischen Sportler denkt und wenn man die da so ihre 100-Meter-Sprints rennen sieht und wie die so aussehen, wie aufgepumpt die so sind, da kann mir doch keiner erzählen, dass die nicht auch dopen und so ziemlich jedes
Nein,
Land
das
auch.
Sie nicht.
Aber warum konzentriert man sich dann nur auf Russland?
Naja, warum ist klar?
Die sind böse. Halt
Meinungsmache, also will halt ein bestimmtes Bild erzeugen einfach. Und dann lässt man andere Informationen dann weg und richtet das Rampenlicht nur auf einen.
Ja, da braucht man nicht auf die anderen schauen, was die für Dreck anstecken oder Spritzen gerade im Aufstecken haben. Ja. Ja, definitiv, ja. Und wie gesagt halt, Sport wird zur Politik und Sport sollte absolut nichts mit Politik zu tun haben. Also Sport sollte um Sport gehen. Okay.
Und vor allem, das ist vielleicht auch ein bisschen symbolisch zu sehen, Olympia ist ja eigentlich schon immer der Gedanke gewesen, dass sich alle Länder der Welt zusammenfinden und gemeinschaftlich im guten Geist gegeneinander antreten und der Beste gewinnt. Mhm. Und wenn man zum Beispiel das Buch liest von Jonathan Haidt, das gibt es glaube ich auf Deutsch nicht, da gründet er ein bisschen diese rechte Ideologie und diese linke Ideologie und dass eben bestimmte moralische Grundsätze diesen Ideologien unterliegen und dass wir Menschen eben dazu programmiert sind, als Gemeinschaft zu agieren und dass eben so symbolische Akte wie zum Beispiel ein Fußballspiel oder so auf uns eine große Wirkung haben, auch unterbewusst. Und Olympia ist ja hier in der Menschheit sozusagen das größte Sportevent überhaupt. Und wenn dann Russland ausgeschlossen wird, vielleicht denken sich ja da einige Amerikaner da, die dahinter gesteckt haben, dass sie da irgendwie die Bevölkerung dadurch beeinflussen können, indem sie einfach die Russen ausschließen.
Ja, es wird, wie es eine Leserin geschrieben hat, dass halt Sport letztendlich auch nur noch der Propaganda oder für die Propaganda ausgenutzt wird, um halt wieder Meinungsmache zu machen.
Absolut.
Ja, wird ja auch gut Geld verdient an den ganzen Senderechten und was weiß ich, an Werbung und ja. Aber gehen wir mal einen Schritt weiter zu unserer kranken Gesellschaft. Vielleicht fallen euch auch noch ein paar Artikel ein. Ein Artikel, den ich dabei habe, ist halt zum Beispiel, das ist auch schon wieder und glaube ich, Gucci hat halt in Modewoche in Mailand eine Modenschau gemacht und diese Modenschau, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt, ist auch absolut, also unter der Gürtellinie, ohne um jetzt irgendwelche christlichen Wörter hier zu verwenden. Also Männer sind keine Männer mehr, die sind wie Frauen geschminkt und Frauen sehen wie Männer aus und es werden Wachsköpfe getragen, also das Model trägt seinen eigenen Kopf in Händen nochmal, also total abscheulich letzten Endes und das ist halt, also es gibt einfach keine Vorbilder mehr. Die Mode, okay, ob Mode jemals ein Vorbild war, ist natürlich noch eine ganz andere Frage, aber letztendlich sind es die Modemacher, die verdienen Geld, setzen Trends und diese Trends setzen sich natürlich auch in viele Bevölkerungsschichten, sage ich mal, halt fort. Und wenn man dann mit sowas halt Werbung macht für sich, wo ein Mann kein Mann mehr ist und eine Frau keine Frau mehr ist, das ist einfach krank letzten Endes.
Das bringt uns vielleicht auch ein bisschen zur Postmodern zurück und der Show, die wir darüber gehabt haben und dass eben dieses Gedankengut sich in der gesamten Gesellschaft irgendwie zu verbreiten scheint und vor allem in Amerika und in Kanada und so langsam auch zu uns überschwappt, dem es irgendwie auch überhaupt keine Moral mehr gibt, es gibt keine Wahrheit, es ist alles nur subjektiv, ich kann machen, was ich will, und dann endet es anscheinend bei so grotesken Modeschauen.
Ja, ich glaube, der auch dieser Schöpfer in Anführungsstrichen hat auch gesagt, dass es halt gegen Geschlecht gibt und dass man das alles sozial verursacht ist, dass, also ich deute es dann weiter, dann, ja, wie gesagt, es kein Geschlecht mehr gibt, sondern es ist alles ein soziales Konstrukt und was absoluter Irrsinn ist, dieses alles so weich zu waschen. Sondern
demnächst kommt wahrscheinlich von irgendeinem dieser Leute dann die Aussage, die Schwerkraft existiert nicht für mich. Dann würde ich die Person gerne mal fragen, stell dich mal an den Hausrand und spring mal.
Ja, das Thema.
Schau dir mal an, ob die Gravitation wirklich nicht existiert.
Naja, wie diese Leute, die halt an die flache Erde glauben zum Beispiel. Das Thema hatten wir ja auch. Also wo einfach offensichtliche Tatsachen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, dann nicht mehr gelten. Das ist alles sozusagen in Auflösung begriffen.
Ja.
Und am Ende weiß man nicht mehr, ob man Männlein oder Weiblein ist. Ja,
ja. Und das zieht sich halt wirklich durch alle Schichten durch, von der Politik bis halt wirklich zu einfacheren Dingen wie die Mode und zu Theorien dann bis zur flachen Erde. Also alle Schichten, wenn es Schichten gibt, werden halt davon betroffen. Oder jeder Bevölkerungsteil findet irgendwo einen Aufhänger, der absolut absurd ist am Ende.
Ist irgendwie wie so ein pathologischer Virus, der sich durch die gesamte Gesellschaft zieht und immer mehr Leute fallen irgendwie da in die Falle rein. Ne?
Mhm. Das ist wie so die Auflösung des gesunden Menschenverstandes.
Ja, definitiv.
Mhm. Aber es betrifft auch nicht alle natürlich. Ich meine, es gibt ja dann auch kritische Stimmen oder Leute, die sagen, okay, aber da hört es jetzt auf für mich. Das ist mir jetzt zu absurd. Es stärkt dann, glaube ich, die Leute, die dann wirklich an diesen Tatsachen festhalten, auch wieder sich da drum zu bemühen sozusagen. Also es ist wie so ein polarisierender Effekt.
Ja, definitiv stimme ich zu, ja.
Ich versuche es ja auch immer dann positiv zu sehen, wie gesagt. Es gibt auch immer die positiven Gegenkräfte dann wieder.
Dadurch werden halt die anderen Seiten vielleicht eher gehört oder kritischere Stimmen. Ja, da hast du doch recht. So, ja. Das ist dann wirklich ein Vorteil davon.
Ich meine, es ist auch, sag ich mal, mit dieser Transgender-Geschichte und so weiter. Ich meine, es ist ja auch gefährlich, sag ich mal. Also wenn Menschen da durch hormonelle Behandlung oder da wird ja sehr stark in die Natur eingegriffen. Das kann ja unmöglich gesund sein. Aber dass es dann irgendwie so als normal angesehen wird und dass es dann mit Rechten verbunden sind, dass dann jeder die Möglichkeit hat, sein Geschlecht zu ändern und so weiter. Also ich meine, das sehe ich als sehr gefährlich auch und gesundheitsschädlich an.
Also nicht nur gesundheitsschädlich für die Person selber, sondern vielleicht auch für die Gesellschaft, wenn dann so eine Minderheit, eine extrem geringe Minderheit, jetzt sagen wir mal diese Transgender-Leute, als Vorwand von Leuten benutzt werden, die eine politische Agenda haben und diese Minderheit eben dazu benutzen, um diese politische Agenda durchzuziehen.
Ja, genau.
Das hat man, glaube ich, auch mit der letzten Show besprochen über Gender Blabla oder den Einbuch Gender Gaga, ja. Genau, das ist halt das Gefährliche daran, weil es gibt halt Leute, die stehen dazu, die machen das, aber die wollen auch absolut nicht, dass man da jetzt so einen riesen Tamtam drum herum macht. Die wollen einfach ihr Ding machen, das ist ja auch in Ordnung. Bloß man sollte halt dann nicht diese Meinung auf andere Leute auferzwingen, das anzuerkennen. Das ist halt der wichtige Punkt dabei, meiner Meinung nach. Okay, haben wir noch ein gesellschaftliches Thema? Ich habe hier noch den einen Artikel hier von Berlin und es geht auch in diese Richtung. Pädophile Kindererziehung in Berlin, Homo- und Transgender-Leitfaden für Kindergärten.
Genau, in Berlin ist eine Broschüre rausgegeben worden, die für
Kindergärten, von der Stadt, wohlgemerkt.
Die für Kindergärten gedacht sind, wo eben den Kindern oder beziehungsweise den Lehrkräften erklärt werden sollte, wie man mit Transgender-Leuten umgeht, wie es mit der Sexualität aussieht und so weiter und so fort. Das haben wir ja auch schon in Baden-Württemberg gesehen unter den Grünen, die dann solche Sachen in Kindergärten irgendwie unterbringen wollten.
Also letzten Endes werden als Kinder mit Themen konfrontiert, für die sie einfach noch viel zu jung sind und die man einfach erstmal nur Kinder lassen sein sollte.
Ja.
Genau. Ja, was ist sonst noch so passiert? Was mir jetzt noch einfällt, was ich aber selber nicht ganz so verfolgt habe, dieses Thema war auch ein Hackerangriff, glaube ich, in Berlin gewesen.
Oder zumindest waren es auch die Russen?
Da habe ich noch nicht gehört. Ich vermute, das kommt bestimmt in den nächsten Tagen. Aber zumindest wurden halt einige Regierungssysteme lahmgelegt, so wie ich gelesen habe. Und die hatten ganz schön zu tun. Aber wer es war, ich habe es noch nicht weiter verfolgt, das Thema. Aber vielleicht eher ein anderes Thema ist vor allem das Wetter. Okay, wir haben bis zum 1. März hatten wir noch einen meteorologischen Winter gehabt, bis 28. Februar in diesem Jahr. Was hat festgestellt, oder was wir hatten, eine ziemliche Kältewelle, Schnee an Orten, wo es halt nicht üblich war, dass er zum Beispiel in Spanien geschneit hat, momentan schneit so sehr stark in Japan, okay, da gibt es natürlich auch Schnee. Vor wenigen Tagen hat man sogar einen kältesten Tag im Februar auf der Zugspitze gehabt, seit Wetteraufzeichnungen. Also das halt ja, das Wetter auch weiterhin verrückt spielt. Und das Absurde ist natürlich wieder dabei bei diesem Thema, dass halt diese Kältewelle, die wir haben, trotzdem mit der Erderwärmung gleichgesetzt wurde. Weil das liegt an der Erderwärmung, dass es so kalt ist. Und es halt wieder zwei Sachen miteinander verworren werden, die wieder total absurd sind. Die gar nicht zusammenpassen. Genau, und wir veröffentlichen dazu auch jeden Monat ein Video über die Erdveränderung. Und da kann man auch immer noch mal einen ganz guten Überblick bekommen. Natürlich auch nur ein Auszug von den weltweiten Erdveränderungen, wo man schon oder definitiv sagen kann, das Wetter verändert sich zum Extremen. Und ein möglicher Grund ist, den wir halt schon mehrmals vermutet haben, dass sich zum einen unsere Sonne verändert. Und wenn man Sonnenflecken beobachtet, die ein Indikator sind für die Aktivität der Sonne, ist jetzt schon seit mehreren Tagen wieder ohne Sonnenflecken. Und das wird natürlich für dieses Jahr, da wir erst März haben, eine hohe Prozentzahl. Also sollte man schon weiter Augen drauf ausrichten, was passiert denn mit unserer Sonne. Und es gibt halt viele Wissenschaftler, die vor allen Dingen aus Russland kommen, die jetzt sagen, dass wir uns auf eine Eiszeit bewegen. Manche russischen Wissenschaftler haben gesagt, ja, 2020 kann es schon losgehen. Manche westliche Wissenschaftler sagen sogar, jetzt geht 2050 los mit einer Eiszeit. Aber Fakt ist, es passiert etwas. Und wann nun wirklich eine Eiszeit oder eine kleine Eiszeit eintritt, bleibt abzuwarten. Fakt ist, es passiert was.
Das kann man sagen, ja.
Genau, mir mangelt es an einer Erklärung. Genau. Ja, hat jemand von euch noch was? Wichtiges Thema, was wir nicht angesprochen haben oder irgendein Artikel, der euch begegnet ist, wo ihr sagt, ja, das ist absolut wichtig, sollte man drüber reden.
Nope.
Okay, gut, dann würde ich sagen, war es das für heute. Danke für unsere Zuhörer-Chatter und auch unseren Anrufer, hat uns sehr gefreut, ruft öfters an. Genau, und wir hören uns dann zwei Wochen wieder. Thema geben wir noch bekannt. Wahrscheinlich ist in Planung, steht aber noch nicht 100% fest, das Buch von Jordan Peterson, den wir auch schon mehrmals erwähnt haben in unseren Shows. Es ist ein wirklich brillanter Psychologe. Leider gibt es das Buch nur auf Englisch, aber deswegen ist es vielleicht umso wichtiger, diese Sachen auch mal auf Deutsch rüberzubringen, was er in seinem kürzlich veröffentlichten Buch beschreibt. Weil es ist ein sehr, sehr guter Mann und ein sehr, sehr wichtiger Mann, der wirklich einen inspirieren kann. Und deswegen denken wir halt auch, sollten wir speziell über ihn und über sein Buch eine Show machen. Okay, also, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Danke nochmal an alle und ich sag Tschüss von meiner Seite.
Ciao.
Tschüss, macht's gut.